Guten Morgen auch von meiner Seite. Das Bild ist ein bisschen klein für meine Unterlagen. Eigentlich wollte ich mal so nur mit der Bibel dastehen und den Vorbereitungstext drin haben. Der Tom hat das einmal gesagt. Das ist eine gute Symbolik, meine Predigt aus der Bibel, aber ich brauche, glaube ich, das Bild, um mich festzuhalten. Aber ich glaube, ein bisschen Erweiterung wäre gut oder so. Ja, ich habe heute die Aufgabe und die Freude, ich hoffe, es wird eine Freude, dass ich euch mit euch weiter im Epheserbrief gehe. Ich habe Epheser 4, 17 bis Epheser 5, 5. Das ist eine recht lange Textpassage und deswegen können Sie für mich beten, weil ich möchte ja das gut zusammenfassen, dass ihr das mitnehmen könnt. In dieser Textpassage wird der Paulus praktisch, wie das Leben im, wie der Bruder uns schon vorgelesen hat, also Christsein, da geht es nicht um eine Ideologie oder etwas, was man für gut halten, gedanklich, sondern das will Auswirkungen haben in unserem Leben. Jesus will uns verändern. Und das ist oft die große Herausforderung, in der wir stehen, oder? Ich erinnere mich an die Predigt von Gerhard, wo er einfach das angesprochen hat, dass man einfach oft nicht so das sagen, was wir lesen, die Wahrheiten, die Jesus uns zuspricht, wenn wir unseren Alltag anschauen. Aber ich möchte euch heute ermutigen und ich hoffe, dass Jesus das durch mich macht, dass wir einfach diese Zusagen, diese Wahrheiten in Anspruch nehmen für unser Leben. Dass wir einfach wirklich umgestaltet werden zu den Menschen, zu denen Jesus uns berufen hat. Wenn man, also ich mache es jetzt so, wenn ich mich für die Predigt vorbereite, dann fange ich schon früh an, ich lese meinen Text durch und das ist ein riesiges Geschenk. Also ich weiß nicht, das ist, also der Heilige Geist redet zu mir und ich bin noch voll begeistert. Ich bin, also die letzten Wochen habe ich mit der Nick immer geredet, es ist ein Wahnsinn, was Jesus uns da verspricht, es ist ein Wahnsinn, was er für uns getan hat, dieses Evangelium, diese gute Botschaft und dann gehe ich im Kopf einfach die Predigt durch, in der Dusche, überall, also ich habe so und dann setze ich mich hin und bei mir ist das meistens recht Sport, weil irgendwie habe ich das Gefühl, und fange an zum Schreiben und dann liegt dann nachher dieser Bock Zettel von mir und ich denke mir, oh, wo ist die Kraft geblieben? Wo ist die Vollmacht? Das klingt irgendwie so. Irgendwie wollte ich mit ganzem Herzen predigen, aber das ist irgendwie spiegelt nicht das wider, was ich erlebt habe, wo ich mich vorbereitet habe. Und jetzt möchte ich zum Beginn einfach dieses Gebet des Paulus für die Epheser betet stellen. Im Kapitel 1 schreibt er: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehört. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das war jetzt ein bisschen früh, aber Paulus bittet, dass der Vater euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennt. Er betet, dass eure Herzensaugen geöffnet werden, damit ihr erkennt, was die Hoffnung ist, zu welchem Erbe, was die Hoffnung, zu was ihr berufen worden seid. Er betet, dass ihr die Kraft erkennt, die in uns, die wir an Jesus glauben, wirksam ist. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat. Das ist jetzt noch nicht da. Und das bitte ich Gott, dass er einfach dass diese Predigt dazu beiträgt, dass es nicht nur ein Referat ist von Sachen, die ihr eh schon lange gehört habt, sondern dass ihr ermutigt werdet, dass es einfach lebendig wird, dass diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt wird, auch in eurem Leben sichtbar wird. Lesen wir den Text. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. So weit einmal zum Anfang. Gestern haben wir Hochzeit gefeiert. Also ich war leider nicht da, ich habe vorbereitet. Aber Hannes und Sarah haben geheiratet. Die Sarah hat heute eine neue Identität. Sie hat zu Hannes gestern Ja gesagt und sie hat jetzt formal einen neuen Namen. Also das heißt, die Sarah Ramsebner. Das ist jetzt einfach so ein Akt, was Geistliches, aber das hat Konsequenzen für ihr Leben. Ab jetzt soll sie sich anders verhalten. Wenn sie sich noch immer so verhalten hätte, als wäre sie unverheiratet, dann wäre das nicht standesgemäß und früher oder später wird das Probleme machen. Ja. Genauso ist es mit Jesus. Wir haben zu Jesus Ja gesagt. Und jetzt sind wir aufgefordert, ein anderes Leben zu leben. Wir haben mit Jesus den alten Menschen abgelegt. Und Jesus hat uns den neuen Menschen angezogen. Der Text fängt an mit, aus all diesen Gründen fordere ich euch in dem Namen des Herrn mit Nachdruck auf. Also diese Textpassage, was wir gelesen haben, die steht da jetzt nicht isoliert dort. Die baut auf das Vorangegangene auf. Also wir haben jetzt schon die ganze Zeit vom Epheserbrief gehört, Kapitel 1, 2, 3, 4. In den ersten drei Kapiteln, da erinnert der Paulus die Epheser dran, was für gute Botschaft sie doch von Jesus gehört haben. Sie waren früher fern von Gott. Ja. Ihr wisst, Adam und Eva, der Mensch hat die Gemeinschaft mit Gott verloren. Er wollte selbst bestimmen, selber Gott sein, ist aber dadurch in eine Abhängigkeit gekommen. Im Kapitel 2 vom Epheserbrief, er ist getrieben von seinen Begierden, von seinen Leidenschaften. Er steht unter dem Einfluss von satanischen Mächten, die jetzt die Beherrscher dieser Welt sind. Ja. Und er hat nicht die Fähigkeit, ein Leben zu leben, was gut ist. Gott sagt einfach, er ist tot. Das ist für uns ein bisschen komisch, weil eigentlich leben wir ja alle, haben wir den Eindruck. Aber aus Gottes Perspektive, wenn man bedenkt, zu welchem Leben er uns eigentlich berufen hat, zu welcher Gemeinschaft, sind wir tot. Aber Jesus in seiner, Gott in seiner Liebe hat Jesus geschickt und er hat eingegriffen durch Jesus. Gehen wir vielleicht weiter, ist das der Bibelvers, habe ich den? Ja. Na, oder? 4,17. Na. Nochmal weiter, nochmal. Nochmal. Nein, habe ich nicht. Wurscht, lies ich vor. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Und er hat uns gesegnet. Es heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir sind mit allem geistlichen Segen gesegnet in Christus. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das steht da. Gott lügt nicht. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe die Welt grundgelegt war, dass wir heilig und tadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Wir sind nicht irgendwie, Gott ist nicht ein Fehler passiert, es ist kein Plan B. Das ist Gottes Plan und der wird sich erfüllen. Wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor das alles mit Adam und Eva passiert ist, hat Gott genau diesen Plan gehabt. Und er geht weiter und weiter, das ist sein Heilsplan. Gott hat uns angenommen. Er hat uns gerechtfertigt. Aber das ist nur der erste Teil des Evangeliums. Er will weiter. Etwas Neues hat begonnen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Das, was Satan vernichtet hat, das wird Jesus wiederherstellen. Das heißt, er will uns wieder in dieses Leben reinbringen, was vorher ausgedacht war, wozu er uns geschaffen hat. In Epheser 2,10 steht dann, denn wir, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist das, die gute Botschaft. Von Hans-Peter Reuer habe ich einmal gehört, er hat ein Zeugnis gehört von einem ehemaligen Kommunisten, der dann an Jesus gläubig geworden ist. Der hat gesagt, er versteht die Christen nicht. Damals waren wir Kommunisten, wir waren 7 Leute. Und wir waren so überzeugt, dass unsere Botschaft gut ist. Und wir sind rausgegangen und wir haben diskutiert und wir sind stolz gewesen, dass wir auf unsere Botschaft und wir waren überzeugt und haben die Leute nervt damit und zack, zack, zack. Aber die Christen, die was wirklich eine gute Botschaft haben, die wirklich das Heil weitergeben, wir haben irgendwie den Eindruck, wir müssen in Deckung gehen. Ja? Wir können uns nicht freien und freie Sorgen von unserem Erlöser, von dass wir so dankbar sind für Jesus und dass wir so eine lebendige Hoffnung haben auf dieses Versprechen, die sich noch nicht erfüllt haben, auf das Erbe, was zukünftig für uns bereitgehalten wird bei Jesus. Weil wir das alles im Blick haben und weil Gott das alles gemacht hat, so sind wir jetzt angehalten, dass wir entsprechend unserer Berufung wandeln. So fängt es im Vierer an. Jesus hat uns berufen zu einer neuen Gemeinschaft. Das war letztens die Gemeinde. Jesus will uns befähigen, eine neue Gemeinschaft, die durch Liebe und Frieden gekennzeichnet ist und Vergebung in dieser Welt. Und jetzt geht es ums persönliche Leben in diesem Abstand. Jesus will uns befähigen, ein neuer Mensch zu sein. Und wie dieser Mensch ausschaut, das schauen wir uns dann heute an. Paulus stellt gegenüber, wie ein Leben ausschaut von Menschen, die Gott nicht kennen, und jetzt dieser neue Mensch. Das Leben, die Gott nicht kennt, das ist das Alte, in dem wir auch waren. Ja, wir waren auch, haben auch diesen alten Mensch gehabt, aber wir haben Jesus kennengelernt. Ihr aber habt Jesus nicht so kennengelernt. Die Begegnung mit Jesus hat unser Leben verändert. Begegnung mit Jesus ist ein Wendepunkt. Wir haben ihn gehört. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Er hat die Initiative ergriffen und hat uns seine Botschaft in unser Leben reingesprochen. Wenn wir Jesus geglaubt haben, sind wir von ihm unterwiesen worden. Er hat uns in der Beziehung zu ihm gezeigt, was Wahrheit ist. Und jetzt ist etwas Neues entstanden. Wir haben vor 2 Wochen einmal die Taufe gefeiert. Das Alte ist vergangen. Wir sind gestorben mit Jesus. Und auferstanden ist der neue Mensch. Paulus beschreibt dann, wie dieser alte Mensch ausschaut. Der ist charakterisiert. Das Denken, sein Sinn ist auf Nichtiges gerichtet. Ein Leben ohne Gott beschäftigt sich mit Sachen, die was keinen Bestand haben. Die letztendgültig spätestens zum Zeitpunkt, wenn das Leben vorbei ist, eigentlich keinen Wert haben. Der Sinn ist auf Nichtiges gerichtet. Ihre Ziele geben nichts her. Der Verstand ist verfinstert. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, der sitzt im Dunkeln. Er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wo er hingeht. Er sieht den Weg nicht. Er kann seine Umgebung nicht wirklich wahrnehmen. Er kennt die Wirklichkeit nicht. Der Mensch ohne Gott ist dem Leben Gottes entfremdet. Ursprünglich hat der Mensch Anteil mit am Leben Gottes gehabt, in der Gemeinschaft mit ihm. Aber er ist entfremdet. Er ist jetzt tot. Ein Toter ist unfähig, irgendetwas zu tun. Er ist unwissend mit verhärteten Herzen. Durch diese Trennung von Gott ist der natürliche Mensch unwissend. Dafür kann er nichts. Das ist diese Erbsünde. Aber trotzdem hat er ein verhärtetes Herz. Er ist unempfindlich für die Wahrheiten Gottes und für seine Liebe. Er hat ein abgestumpftes Gewissen. Gott hat jeden Menschen einen Kompass in sein Herz gelegt. Wenn ein Mensch wirklich ehrlich ist, dann weiß er, was gut und richtig ist. Dann weiß er, dass das, was er jetzt macht, falsch ist. Ja? Aber der Mensch hat die Fähigkeit, dieses Gewissen abzustumpfen, unempfindlich zu machen. Im Prinzip hat der Mensch ein Riesenloch in seinem Herzen und versucht es zu stopfen. Das ist das, was ihm fehlt, weil er die Beziehung zu Gott verloren hat. Und darum wird er charakterisiert, sie haben sich der Ausschweifung ergeben, unrein und habgierig. Weil dieses Loch da ist, versucht er es immer mehr zu stopfen. Ausschweifung, ohne Grenzen, er wird immer grenzenloser, versucht es zu stopfen. Und darüber geht er moralische Grenzen überschreitet er, weil er sucht nach mehr. Er ist habgierig, das heißt immer mehr wollend. Es reicht einfach nicht, er stopft rein und es reicht nicht. Das sind ziemlich düstere Beschreibungen des alten Menschen. Ja. Wenn wir jetzt unseren Mitmenschen anschauen, dann haben wir das Gefühl, das ist aber jetzt ein bisschen überzogen. Ja. Die sind doch eher lieb oft. Ja, so schlecht ist ja der Mensch gar nicht. Aber wenn man wirklich genau hinschaut und vor allem wenn man aus der Perspektive Gottes schaut, dann ist das Wahrheit und je länger ein Leben andauert, desto mehr kristallisiert sich das aus dem Verhalten. Die Kennzeichen des alten Menschen sind, er gibt seinen betrügerischen Begierden nach und das Ende dieses Lebensstils ist das Verderben. Was für ein Unterschied zum Leben mit Gott. Statt der Nichtigkeit des Sinnes, Jesus ist mein Sinn und mein Ziel. Statt der Finsternis des Verstand, Jesus ist das Licht. Statt fremd dem Leben Gottes, Jesus ist das Leben, ich bin das Leben. Statt einem harten Herzen, das unempfindlich ist, verspricht uns Gott ein fleischendes Herz. Das Empfindsam ist auf ihn und seine Mitmenschen. Das ist das Ziel. lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Kraft und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn ich wirklich diese Beziehung mit Gott lebe, diese Segnungen für mich in Anspruch nehme, dann werde ich innerlich satt und ich muss nicht mehr maßlos sein. Ich muss nicht immer mehr haben wollen, weil Jesus mich beschenkt. Das Kennzeichnen von diesem neuen Menschen, er ist nach Gottes Bild erschaffen. Er ist eine neue Schöpfung. Das erinnert mich an Nikodemus. Wir müssen von Neuem geboren werden. Er ist gerecht, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Leben, das richtig ist vor Menschen. Er ist heilig. Wir sind richtig vor Gott. Und das Fundament ist die Wahrheit, das, was wirklich ist. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Die Zeitform, in dem das da steht, heißt, das war ein Zeitpunkt in der Vergangenheit. Dieses Ablegen und Anziehen hat in der Vergangenheit stattgefunden. Das ist jetzt schon eine Tatsache. Ja? Lesen wir dazu Römer, das müssen wir die haben. Römer 6, 5 und 6 ist es das, ja. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Und im 11, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus für Gott lebt. Glaubst du das? Super. Wenn du an Jesus als deinen Erlöser und Herrn glaubst, ist der alte Mensch mit Jesus gekreuzigt und der neue Mensch mit ihm auferstanden. Du kannst davon ausgehen, dass du der Sünde tot bist und in Jesus neu gemacht wirst. Das ist eine Wahrheit. Das ist eine geistliche Realität. Das ist so. Gott sagt, er ist kein Lügner. Wenn das nicht so ist, dann wäre er ein Lügner. Ich denke, dass es total wichtig ist für unser praktisches Leben als Christen, wie wir mit solchen Wahrheiten umgehen. Weil es ist ja so, wir leben ja ein bisschen in diesem Zwiespalt. Ja? Das hörst du immer, ja, voll cool, aber wenn ich mein praktisches Leben ansehe, dann sehe ich nichts dran. Was ist dann? Funktioniert Christian nicht? Aber haben wir nur so eine Ideologie, die sich schön anhört, aber praktisch nichts herhält. Es ist so, dass da steht, wir sollen von dieser Tatsache ausgehen, dass wir der Sünde tot sind. Wir sollen es dafür halten. Wir sollen uns an diese geistliche Realität festhalten und das müssen wir uns sagen. Das muss einfach Teil unseres Lebens werden, dass wir uns diese Wahrheit immer vor Augen halten. Wir sind der Sünde tot. Ich bin ein neuer Mensch. Jesus lebt in mir. Ich muss der Sünde nicht mehr dienen. Ich darf diese Segnungen Gottes in Anspruch nehmen. Das ist eine Wahrheit. Und dieses muss eine Auswirkung haben in mein Leben, sonst ist das alles da nur Schwindel. Sonst sind wir nicht besser als alle anderen Ideologien. Sicher leben wir in einem Spannungsfeld. Wir leben auf Hoffnung hin und auf Glauben hin. Ja? Das neue Leben hat bereits begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Das begegnet uns in der Bibel öfter, das ist ein biblisches Prinzip. Jetzt schon sind wir Bürger des Himmels. Unsere Identität ist bei Gott. Wir sitzen auf dem Thron Jesu, steht im Epheserbrief. Aber leben tun wir da auf der Erde. Jetzt schon hat das neue Leben begonnen. Aber trotzdem warten wir, bis dieses künftige Erbe, das ewige Leben wirklich dann eintritt. Jetzt schon sind wir erlöst. Aber wir erwarten noch auf die Erlösung unseres Leibes. Ja, wir wirklich sind, was wir wirklich in Jesus haben, ist noch nicht offenbar. Es ist ein Geheimnis. Das heißt, die ganze Schöpfung erwartet es. Aber es ist Wahrheit. Es ist jetzt schon. Und es wird einmal sein, ich werde einmal im verherrlichten Leib werde einmal bei Jesus stehen. Ich werde ihn sehen mit meinen eigenen Augen. Ich werde Gott sehen mit meinen eigenen Augen. Ich werde sein Reich auf dieser Welt sehen. Ich werde das neue Jerusalem sehen. Das ist nicht etwas Abstraktes, Fernes. Das ist unsere Hoffnung. Das ist etwas Reales. Und das muss real werden in unserem alltäglichen Leben. In Römer 8,23 steht: Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt. Wir warten darauf, dass unser Körper erlöst wird. Wir seufzen innerlich noch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann es so gut verstehen. Also das wird immer mehr. Ich sehe mich danach, dass das endlich Wirklichkeit wird. Ja? Dass dieses Versprochene wirklich wird. Aber wir warten noch, dass unser Körper erlöst sein. Das ist nämlich. Für unseren Alltag ist das Problem, unser neues Leben ist in unseren unerlösten Körper gegeben worden. Gottes Geist ist in diesen unerlösten Körper gegeben, was die Bibel das Fleisch redet. Das ist ein Bild für die Rebellion des Menschen gegen Gottes Herrschaft. Die Rebellion gegen seine guten Prinzipien. Und das spüren wir in uns jeden Tag. Es heißt, das streitet gegen den Geist. Ja? Und deswegen steht, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Und wir werden erneuert in unserem Geist der Gesinnung. Und wir haben den neuen Menschen angezogen. Wir werden erneuert mit unserem Geist der Gesinnung, das ist die Gegenwart. Die Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Durch das Reden mit Gott, das wirkliche Beten, ja, durch das Wort Gottes, seine guten Wahrheiten, wo wir das einfach, wenn wir uns dem aussetzen, dann verändert das unser Innerstes, ja. Wir werden erneuert und ihr werdet fähig, durch diesen erneuerten, durch den inneren Menschen, durch diesen Geist Gottes, die Werke des Fleisches zu töten. Also diese Begierden, die was mich von Gott wegziehen, die kann ich töten. Wir sind bestimmt über zu herrschen in unserem Leib. Ja, steht auch in der Bibel. Haben wir das Römer 9-11, 8, 9-11. Ja. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde den Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Der Geist und die Kraft des Auferstandenen Jesus wohnt in uns und in ihm können wir überwinden. Und im Epheser 2,10 heißt es nochmal, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat alles gemacht. Er hat alles gemacht. Wir müssen drin wandeln. Jesus verändert mich von innen nach außen. Er will nicht, dass wir irgendeine äußere Fassade halten, gute Werke machen, die was wir nach außen hin irgendwie darstellen, sondern die Beziehung mit ihm soll mir erneuern. Der Geist schenkt mir neues Leben und das soll rausstreuen auch in mein Handeln, in dem, wie ich lebe. Und so, unter der Voraussetzung müssen wir das nächste, also den nächsten Teil sehen, der Predigt. Bitte weiter, ja. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind durch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen eine nützliche Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch dem etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderische Rede haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist jetzt eine Riesenauflistung. Ja. Ich weiß nicht, wie euch bei so einer Auflistung geht. Ich fühle mich immer dabei schlecht, ja, ist klar. Davon gibt es mehr in der Bibel. Aber es ist voll logisch. Ja? Wie gesagt, Jesus will uns nicht nur in den Himmel bringen. Ja? Er will uns wieder zu dem Menschen machen, zu dem wir bestimmt sind. Sein Ziel ist Gemeinschaft. Ja? Sein Ziel ist eine liebevolle Gemeinschaft untereinander. Sein Ziel ist Frieden. Sein Ziel ist das Gute. Und deswegen erinnert diese Aufzählung an die 10 Gebote oder die Bergpredigt. Die Bibel ist durchgängig, es ist nicht irgendwas Neues. Ja? Das sind alles alte Sachen. Jesus will, dass wir seinem Charakter werden. Also, dass wir seinen Charakter kriegen. In 1. Petrus steht: Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt euch ihr ein durch und durch heiliges Leben führen. Es heißt in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Da hat sich nichts geändert. Das ist im Alten Testament. Also die Leute im Alten Testament haben den Heiligen Geist und Jesus nicht gehabt. Ja? Was steht da jetzt da? Wie schaut der Charakter Jesu aus? Legt Falschheit ab und haltet euch die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Also hat Lüge und irgendetwas anderes in unserem Leben nichts verloren. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Zorn ist so eine Geschichte. Manchmal sagt man, Christ darf nicht zornig sein. Stimmt nicht. Ja? Gott ist oft zornig. Das liest in der Bibel oft. Ja? Der heilige Zorn. Nur wenn Gott zornig ist, sündigt er nicht, weil es geht um was anderes. Er eifert. Er ist zornig, wenn jemand zu Schaden kommt. Er ist zornig, wenn seine Heiligkeit irgendwie verletzt wird. Jesus war zornig und hat den Tempel ausgetrieben. Ja? Wir können auch zornig sein, wenn was falsch rennt in unserer Welt. Ja? Das Problem ist, wir sollen uns dabei nicht versündigen. Und das ist halt so ein Grad. Gell? Wir Menschen werden oft, wir überschreiten da manchmal die Linie. Und gleichzeitig heißt es, der Zorn soll nicht lang andauern. Gottes Zorn dauert auch nicht lang an. Ja. Bevor die Sonne untergeht im Judentum, fängt der neue Tag mit dem Abend an. Also bevor der neue Tag anfängt, soll man den Zorn wieder ablegen. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Teufel, das Wort, was da steht, heißt Durcheinanderbringer. Der entzweit. Wir sollen dem, der uns durcheinanderbringt und entzweit, keinen Raum geben in unserem Leben. Die Charaktereigenschaften wirken sich auf unser Miteinander aus. Der Teufel wird durcheinander bringen. Wir sollen dem entgegenhalten. Wer ein Dieb gewesen ist, also der Stehlende, soll aufhören zu stehlen. Er soll hart arbeiten, also nicht Müßiggang haben. Und soll selbst für sein Leben sorgen. Und soll abgeben denen, die was Not leiden. Gott ist niemand, der was wegnimmt. Er beschenkt. Und er sorgt sich um die, die Not leiden. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Kein faules Wort heißt es in einer anderen Übersetzung. Sondern was wir reden, das soll angemessen und hilfreich sein. Das soll auferbauen, heißt es in eurer Übersetzung. Und das soll den Hörenden Gnade bringen. Ja, wenn unser Reden soll auferbauen, weil Gott redet mit uns auch. Gott hat auch gute Worte zu uns. Auferbauende Worte. Macht's nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Der Heilige Geist ist eine Person, die in uns wohnt. Und wie wir leben, hat Auswirkungen auf ihn. Es kann ihn traurig machen, wirklich traurig und betrüben, heißt es. Ja. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben, weil der Heilige Geist ist die Kraft, durch die wir das neue Leben leben können, der uns Jesus offenbart. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderische Reden haben nichts verloren. Das ist was Inneres. Das ist, was in unserem Herzen ist. Bitterkeit, wann sind wir bitter? Wenn wir verletzt sind. Wenn wir irgendetwas abgekriegt haben, dann werden wir bitter. Ja? Das kann so aufbrausen. Zorn, das ist jetzt dieser menschliche Zorn, führen, um die eigene Sache eifern. Ja? Das kann dann führen zu wütendes Geschrei, also eine Auseinandersetzung, eine laute Auseinandersetzung. Oder verleumderische Rede. Wenn wir uns nicht trauen, direkt mit dem auseinandersetzen, können wir es hintenrum machen. Ja? Schlecht über ihn reden. So soll es unter uns nicht sein, sondern wir sollen freundlich miteinander umgehen. Weil Gott ist gut. Wir leben aus seiner Güte. Wir sollen mitfühlend sein. Wir sollen barmherzig sein. Weil Gott ist barmherzig. Und wir sollen einander vergeben. Ja? Warum? Weil uns selber so viel vergeben worden ist. Denkt nur an das Gleichnis, wo der Knecht, dem viel vergeben ist, von dem anderen Knecht das einfordert. Ja. Da ist Jesus ganz klar. Gehen wir noch weiter. Kennt ihr noch? Es ist leider recht stickig. Sollen wir ein bisschen aufmachen? Oder ein bisschen eine Pause machen? Es ist dann, passt schon. In Kapitel 5 geht es weiter und das ist eigentlich ein neuer Gedanke. Ja. Das eine soll die Botschaft zu uns vor Augen führen, alt und neu. Wir sind ein neuer Mensch. Und jetzt greift Paulus was anderes auf. Ein anderer Gedanke, der uns zu einem anderen Leben leiten soll. Nehmt euch daher Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Haben wir schon immer gehört, oder? Reißt niemanden mehr vom Hocker, der schon 20 Jahre in die Gemeinde geht, oder? Nein! Stellt euch einmal vor, was das wirklich heißt. Wer Gott ist. Ja? Gott war schon immer. Er ist der Schöpfer, der alles, durch dem alles ist. Durch dem wir den Ursprung haben. Ja? Er hat uns geschafft. Er ist erhaben über alles. Ja? Und er ist so herrlich, dass wir wie tot zu Boden fallen hätten, wenn wir ihn sehen hätten. Oder wir müssten sterben eigentlich. Ja. Alles, was ich jetzt sage, reicht nicht aus, um das wirklich irgendwie zu beschreiben. Ja. Und in Jesus dürfen wir seine Kinder sein. Ja. Weiß nicht, überleg's einmal, wenn ihr jetzt den Sohn der Queen von England trefft, ja, dann ist das irgendwie ein Mordstrubel bei uns. Ja. Aber wenn wir sagen, wir sind Söhne Gottes, wieso haut das niemanden vom Hocker? Ja. Haltet jetzt echt diese geistliche Wahrheit vor Augen. Und wir sind nicht irgendwie Söhne und Töchter. Ja. Wir sind geliebt. Ja. Wir sind nicht akzeptiert und gerade auch noch dabei. In Jesus sind wir geliebt und gewertschätzt. Wir haben eine riesige Stellung, die dann offenbar wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden staunen, was für eine riesige Stellung wir haben. Wir werden mit Jesus mitherrschen. Ja. Das ist unser Erbe, auf das man wartet. Wisst ihr das? Ja? Wisst ihr? Kennt ihr euer Erbe? Kennt ihr, was Jesus euch versprochen hat? Was passieren wird, wenn er wiederkommt? Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr es rausfinden, weil in der Bibel ist oft das die Antriebsfeder, wieso wir dieses Leben nicht so für ernst nehmen. Ja? Weil das, was zukünftig kommt, viel größer ist. Ja? Glaubst du das? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Ich glaube es selber manchmal nicht. Ich muss mich jedes Mal erinnern. Ja? Aber es wird immer mehr. Und heraus aus dieser Stellung soll unser Leben anders werden. Ja? Wir sollen so werden, wie Jesus gelebt hat. Er ist unser Vorbild. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Pah, klingt echt ein hohes Anforderungsprofil. Ja? Hans-Peter Reuer hat einmal gesagt, Christsein ist nicht leicht, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich. Ja. Und das stimmt, für einen Menschen unmöglich, aber wir sind ja Christen, weil Jesus in uns lebt und durch uns lebt. Und das, was wir vorher geredet haben, ist Wahrheit. Glaubt ihr das? Macht es fest in eurem Leben. Jesus ist für uns gestorben, er hat sich aufgegeben, ja, weil er gewusst hat, dass das, was zukünftig ist, noch viel größer ist. Er hat uns so sehr geliebt, dass er von nichts zurückgestanden ist. Und er kennt den Vater und sein ganzer Antrieb ist, dem Vater zu ehren. Und dass das, was er tut, für ihn ein Wohlgeruch ist. Ja? Genauso sollen wir sein. Und das soll uns weghalten vor einem sexuell unmoralischen Leben. Das soll uns weghalten vor irgendeiner Unreinheit, Schamlosigkeit. Das soll uns weghalten vor Habgier, weil sie Gottesdienst ist. Deswegen soll sich unser Reden verändern. Ja? Wir sollen nicht irgendwie obszön sein. Wir sollen nicht ein gottloses Geschwätz führen. Wir sollen nicht anzügliche Witzeleien machen. Das entspricht nicht unserer Stellung, die wir haben in Gott. Sondern wir sollen dankbar sein. Wenn wir wirklich begriffen haben, wer Jesus ist, was die Hoffnung ist und die Gnade, in der wir stehen. Denn eins muss klar sein. Wer ein unmoralisches Leben führt, der schamlos ist und wer habgierig ist, der hat keinen Anteil am Nein-Leben. Weil es Götzendienst ist. Was ist Götzendienst? Ich stelle etwas im Mittelpunkt, wessen Platz eigentlich Gott wäre. Ja. Ich erwarte mir von etwas, was eigentlich nur Gott geben kann. Und jetzt werden wir praktisch, ja. Wir haben jetzt gehört, dass Gott uns dazu bestimmt hat, dass wir wie ein verändertes Leben leben. Wir haben gehört, dass er alles vorbereitet hat. Wir haben gehört, dass wir die Gemeinschaft mit ihm brauchen, dass wir erneuert werden. Immer wieder von innen heraus. Und wie geht es jetzt praktisch? Was ändert sich jetzt morgen in der Früh? Wie funktioniert das, was wir jetzt gehört haben, wirklich? Weil das ist ja das Ziel. Wir haben die gute Botschaft. Unsere Gesellschaft braucht diese Botschaft. Unser Umfeld braucht das. Die sehnen sich nach dem, ja, wovon wir jetzt da reden. Aber wenn sie das in unserem Leben nicht sehen, dann wird es niemanden interessieren, was wir reden. Was ist dein Ziel und dein Fokus in deinem Alltag? Hast du das Ziel, was Jesus dir vorgibt, dieses Erbe, diese ewige Hoffnung im Alltag? Hast du das vor Augen? Ist das dein Fokus? Womit beschäftigst du dich? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Ich mag jetzt kein schlechtes Gewissen machen, ja. Aber, so wie man Fußball sagt, zählt ist das, was am Platz passiert, ja. Was ist wirklich deine Hoffnung, ja? Wir haben im Hauskreis jetzt einen Hebräerbrief gemacht. Da geht's um diesen Glauben. Der Abraham ist losgegangen, ohne dass er irgendwas gesehen hat. Der hat ganz praktisch, der hat was getan, ja. Er hat gesagt, Gott hat mir das gesagt und weil er das gesagt hat, auch wenn ich es nicht verstehe, ich mache es. Ja? Und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden. Das funktioniert Glaube. Josua ist mit den Israeliten 7-mal um Jericho rumgezogen. Ich meine, das liest sich alles so cool, aber er hat ja nicht gewusst, wie es ausgeht. Ja? Der ist eine hochbefestigte Stadt und Jesus sagt ihm, euer Gott sagt ihm, zieh 7-mal rum und wird ganz leise sein. Ich weiß nicht, wie das war, wo die nachher runtergeschaut haben von der Mauer und wahrscheinlich wird es im Volk dann auch manche Zweifel gegeben haben. Aber ich habe Gott vertraut. 7 Tage lang und dann ist es zusammengebracht. Ich glaube, 7 Jahre. Ja. Setzt euer Vertrauen wirklich so auf drauf. Ja. Der Jordan hat sich geteilt, als die Priester mit der Bundeslade reingegangen sind und mit den Knöchel bis zum Knöchel des Wassers gestanden ist. Dann hat sich der Jordan geteilt. Das war nicht vorher, dass niemand noch sich Füße gekriegt hat und dann haben sie bequem durchgegangen. Sie haben auf Gott vertraut, sind rein und der Jordan hat sich geteilt. Es war nicht so ein kleines Rinnsal, sondern es war schon ein bisschen ein Fluss. Wisst ihr, was ich meine? Um das geht's. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir geben uns so mit so geistlichen, mit so Phrasen zufrieden. Ja? Und irgendwie meine Sehnsucht, dieses wirklich das zu leben, was Jesus für mich vorbereitet hat. Ich mag wirklich das ausleben. Das ist wirklich immer mehr zu meinem Wunsch geworden, zu meinem Inneren, ja. Aber wenn Jesus sagt, wie im Hauskreis, die ertragen mich oft schon immer, weil ich immer frage, was heißt das? Wenn ich mit ihm verbunden bin, also wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen, ja. Was bedeutet das denn? Weil ohne mich kann sie nichts tun. Was bedeutet das? Das sagt mir nichts. Was heißt denn das? Wann merke ich denn, wann ich in ihm bin und wann ich nicht in ihm bin? Ja? Oder wir sind mit Christus gestorben und begraben und jetzt leben nicht mehr, und was ich lebe, lebe ich Gott und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt durch mich. Wo merke ich das denn in meinem Alltag? Wo sehe ich das? Lege ich dann einfach ferngesteuert, Jesus lebt durch mich. Nein, aber es ist wichtig, wisst ihr, was ich meine? Es ist wichtig, dass man versteht, was das im Alltag bedeutet, ja? Weil erst dann wird's relevant, ja? Gebt euch nicht mit dem zufrieden, sondern greift tiefer. Ich hab voller Sehnsucht nach Beten gekriegt. Ich war ein ganz ein mieser Beter. Ich habe mir gedacht, ja, so Bibellesen ist cool, singen okay, aber beten, oh, das ist schon zart. Und dann ist es so leid liest, dann habe ich so Bücher angelesen und gesagt, ja, sie haben 4-5 Stunden gebetet. Und ich habe gedacht, 4-5 Stunden beten, wie soll das gehen? Was machst du in die restlichen 4,5 Stunden? Ja. Und mein Schritt war, ich bin ehrlich geworden vor Gott. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin jetzt schon so lange Christ, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber ich möchte es wissen. Ich möchte es erleben. Weil es soll ja Wahrheit werden. Ja. Und ich muss sagen, es hat sich bei mir beim Beten was verändert. Ja. Oder wenn es heißt, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Wie schaut es denn aus? Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht. Habe ich diese erste Liebe, wonach du dich sehnst, wirklich jemals gehabt in meinem Leben? Ich weiß nicht. Aber bitte, ich mag das erleben. Mach das in mir. Ja? Ich mag mich nicht zu dir kommen und dann sagst du mir so, Markus, das wäre alles möglich gewesen. Aber ich habe halt stattdessen Fernsehen geschaut oder aufs Häusl gespart oder aufs Auto gespart oder was weiß ich immer, ja, was uns ablenkt. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese geistlichen Wahrheiten, die Jesus uns zusagt, dass ihr die festmacht. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass unsere Christenheit ein bisschen da niederliegt. Ja? Und ich sehne mich so danach, dass Gott wirklich, wirklich dieses Christsein wieder aufbricht und dass Menschen heil werden und dass Menschen angesteckt werden. Und dass wir eine Gemeinschaft werden, die einfach Jesus widerspiegelt. Und ich glaube, das ist auch der Wunsch von Jesus. So, wir werden noch beten. Ja, Jesus. Ich weiß ja, dass ich viel geredet haben, Herr. Und du siehst die Leute, du siehst jeden Einzelnen, der da ist, Herr. Und ich weiß, dass reine Gedanken oder Ideen nichts bringen, Herr. Wir brauchen dein Wort, das mächtig und kraftvoll ist, Herr. Und ich möchte jeden Einzelnen, der da ist, halt so sehr segnen, Herr. Und ich möchte bitten, Herr, dass dein Geist wirklich wirksam wird, Herr. Ich möchte so bitten, Herr, so wie der Paulus gebetet haben, dass wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung kriegen, Herr. Dass wir die noch besser erkennen. Dass wir Augen, geöffnete Augen des Herzens kriegen. Damit wir erkennen, was für Hoffnung du uns gegeben hast und was für ein reiches und wunderbares Erbe für uns bereit liegt. Und ich möchte bitten, dass du uns sagst, was die überwältigend große Kraft ist, die in uns wirkt. Es ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden hat. Ich möchte so bitten, dass du dir die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung schaffst, die dir wirklich zusteht, Herr. Amen.